Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ja, herzlich willkommen, liebe alle Freunde. Mein heutiger Gast, der war öfter im Knast als so mancher Gauner und Ganove. Allerdings nicht, weil er so oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten wäre, sondern weil Avri Levitan, den ich sehr herzlich begrüßen möchte, hi Avri.
Hallo.
Konzerte gespielt hat. Sehr viele Konzerte im Gefängnis, ja, genauso wie Johnny Cash, nur Bratsche. Und später in dieser Sendung wird es eine lange Geschichte geben. Eine Geschichte mit Tiefgang, für die wir uns besonders viel Zeit nehmen. Und in der geht es um einen Mann, der das Gefühl hat, mit seinem Körper stimmt was ganz Entscheidendes nicht, der sich in seinem Körper einfach nicht zurechtfinden kann und am liebsten ohne Beine leben würde.
Ich wollte wissen, wie ist das ohne Beine? Irgendwie habe ich gemerkt, hoppla, dieses Gefühl ist stimmig. Und das war mir aber gleichzeitig unheimlich. Da war eine große Angst da. Was ist mit dir los?
Diese Geschichte hören wir dann nachher ausführlich. Avri Levitan ist mein heutiger Gast. Normalerweise begrüßen wir hier bei Plus 1 alte und persönliche Freunde. Heute ist das insofern ein bisschen anders, als wir beide uns eigentlich gar nicht kennen. Ich habe dich vor anderthalb Wochen auf der Straße kennengelernt in Kreuzberg. Da hat uns ein gemeinsamer Freund vorgestellt. Und ich bin sofort hellhörig geworden, weil du hast dich zu uns gesetzt und gesagt, du kämst gerade von einem klassischen Konzert, das du gespielt hast, in der Kinderpsychiatrie. Und naja, man sollte vielleicht ein bisschen weiter vorne beginnen. Du hast eine Lehrmethode entwickelt für fortgeschrittene Musiker, für Masterschüler könnte man sagen. Die heißt Musetica. Möchtest du mal erklären, was das ist, Avri?
Ich glaube, dass du hast es super erklärt. Nee. Musetica, die Name ist es einfach eine kleine Mischung von zwei Worten, Musik und Ethik. Und ich glaube, dass die gehört zueinander irgendwie. Die Methode ist es so, ich sage das immer gerne, sehr egoistische Programm für junge Musiker, einfach besser Musiker zu werden, zu sein, ja. Zu lernen, wie kann man besser musizieren. Und im Kurzen, die müssen regelmäßig auftreten. 85% von den Konzerten sind in Einrichtungen, und zwar, wie du hast gesagt, Gefängnisse, Krankenhäuser, Obdachlose, Frauenschutzzentrum, Orten, wo normalerweise gibt es keine Musik oder natürlich keine klassische Musik. Ja. Und die machen das, von dem Publikum zu lernen. Und in alle Konzerte sind auch Professoren und Mentoren dabei. Deswegen, das ist Ausbildung, Programm, das ist keine Konzertvermittlung, aber sehr hohes Niveau von Qualität von Interpretation. Das ist sehr Prestigeprogramm, das ist sehr schwer reinzukommen. Das gibt es Bewerbungen von überall in der Welt. Das hat ganz klein mit meiner Klasse für Bratsche und Kammermusik in Spanien angefangen und relativ schnell entwickelt und ist heute in 10 Ländern aktiv. Genau, und das macht viel Spaß für alle. Und was ist natürlich schön, ich rede über die Musiker, aber dieses Programm hat eine soziale Wirkung. Ja. Und das ist natürlich die Wirkung und die Impact oder von der Soziale ist größer als diese kleine Methode.
Außer dieser Wirkung könnte ich mir vorstellen, also diese Musik, die ihr macht, da sitzt normalerweise ein sehr aufgeräumtes, aufmerksames Publikum, das total auf jeden einzelnen Ton fixiert ist und sehr teuer Karten gekauft hat. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Kinderpsychiatrie spielt, ist das Publikum ja vollkommen anders drauf.
Du hast so schön gesagt, aber das genau umgekehrt. Diese Aufmerksamkeit, diese für jedes Ton gehört, das gehört eigentlich den Kindern in der Psychiatrie. Mehr als Erfahrung, und das natürlich, wir reden hier sind total in allgemein, als die traditionelle Publikum in den Konzertsaal.
Wie kommt
und
das?
Gibt es keine teuren Karten bei uns in der Kinderpsychiatrie. Das ist, alle Konzerte sind umsonst, ja. Von Musetica. Und wir haben bis jetzt mehr als 2000 Konzerte gespielt. Dieses Programm hat nicht wir, sondern dieses Programm hat mehr als 2000 Konzerte. Und das ist, was ist so interessant. Eigentlich diese Aufmerksamkeit im Gefängnis, in der Psychiatrie, bei Obdachlosen, bei Frauenschutz, bei Zentrum und so weiter, Kinder, besonders Schule, so Sonderschule, yeah. die sind viel höher als die traditionelle Publikum, aber nur unter einer sehr strengen Bedingung, dass die Qualität soll sehr hoch sein. Das ist sehr interessant. das, was wir nicht gedacht haben. Und wir haben immer diese Idee, genau was du gesagt hast, ja, die kommen der Publikum in der Philharmonie und die sind und die folgen jedes Non und die kennen die Stücke so. Das ist aber nicht mit Aufmerksamkeit und Zuhören zu tun. Und der Zuhören,
sondern womit hat das dann zu tun? Also was ist genau der Unterschied?
Weil es gibt, wenn man zum Philharmonie geht, es ist ein Abends, ja, dann nimmst man einen Babysitter, vielleicht ein schönes Abendessen davor, schöne Kleidung, und das ist so ein Ding, ja, das ja. ist nicht nur die Musik, das ist nicht nur Es-Dur, sondern viel andere Dinge, das treffen man die Freunde, die rennen auch darüber und so.
Ja, wo also wir es spielen, ist so viel Prestige und viel Luxus, könnte man sagen.
Nicht, ja, auch nicht unbedingt, aber es ist schon ein Abends, ein Vergnügen, ein Entertainment auch sozusagen. Ja, ja. Und natürlich auch die musikalische Erfahrung, das will ich das nicht wegnehmen. Aber wo wir spielen, das gibt es, das ist sehr oft hässliche Orten. Ja. Wir sind auch mit keiner Konzertkleidung. Wir kommen und wir spielen Musik pur. Ja. Und keine Erklärungen, keine Vorträge über der Vater von Mozart oder der Sohn von Johann Sebastian Bach, sondern wirklich Musik, und zwar auch komplizierte Stücke von so spät Beethoven und Ligeti und Kurtag und Schönberg und alle, was man kaum glaubt, dass in solche Einrichtungen spielen kann. Und dann sehen wir eigentlich, wenn das ist sehr gut gespielt, die Aufmerksamkeit, das ist absolut unglaublich.
Ja. Hätte man so nicht gedacht.
Nee, also, absolut nicht.
Das war ja auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil du erzählst, ich komme gerade aus der Kinderpsychiatrie, und es war eine ganz tolle und aufregende und einmalige Erfahrung. Wobei, ihr wart schon öfter dort, aber immer wieder eine einmalige Erfahrung, dort zu sein. Was machen denn die Kinder, wenn ihr da spielt? Also was passiert denn? Man hat natürlich ein Klischee im Kopf, ja, von Kindern, die irgendwie total rammdösig sind und alle rennen durcheinander und brüllen, so ist es wahrscheinlich nicht. Aber was passiert denn, wenn ihr spielt?
Das ist genau, aber das ist so interessant, weil, weißt du, wir können die Kinder natürlich nicht, aber was ist für uns sehr emotional, ist zu hören, die Mitarbeiter, was die sagen nach dem Konzert. Hm. Die sind so in Schock, du siehst auf ihrem Gesicht, weil die Erwartungen von den Kindern ist total anders, genau was du sagst, die rennen oder die können nicht sitzen und so. Und die sitzen für 40 Minuten, 50 Minuten, das letzte Konzert war fast eine Stunde und die wollten mehr. Und dann sagte mir eine von den Therapeuten, dass die hat die unsere Konzerte vermisst, die Musik vermisst, wegen der Corona-Zeit. Und das, wie gesagt, glaubt man kaum, weil du denkst, ah ja, das ist nicht die traditionelle Leute, die zum Konzert gehen, aber Musik, es ist so ein primal und fundamental Teil unseres Lebens als Menschen. Und das ist egal, in welcher Lebenssituation du bist, das ist mehr objektiv als subjektiv.
Und es ist wahrscheinlich auch einfach einmal mehr eine Sprache.
Das ist genauso. Das ist eine Kommunikation und das ist eine sehr interessante Kommunikation und Sprache, genau, das kann man alle verstehen, obwohl das ist individuell verstehen. Ja? Das ist die Geschichte, es ist jeder in seinem eigenen Kopf.
Sehr schön und freue mich sehr, dass du da bist. Du bleibst uns ja noch ein kleines bisschen
Vielen
erhalten.
Dank.
Plus eins. Die Antwort.
Sonja Eismann ist unsere Expertin für gesellschaftliche Fragen eigentlich. Heute wird es allerdings sehr privat, um nicht intim zu sagen. Hi Sonja, schön,
hallo,
dass du da bist.
Ja, hallo.
Wenn sich ein Paar entschließt, getrennte Schlafzimmer zu haben, dann kann das ganz unterschiedliche Gründe haben. Viele Paare machen das aber und wenn jemand davon Wind kriegt aus dem Umfeld dieses Paares, dann wird häufig der Anfang vom Ende dahinter vermutet. Also noch mehr Mitleid gibt es eigentlich nur, wenn ein Paar verheiratet ist. Woher kommt dieses Dogma der gemeinsamen Schlafstätte? Was soll das sein?
Das hat damit zu tun, dass das Schlafzimmer sich etabliert hat als dieser intimste Ort, den es gibt, und auch der Ort für absolute Zweisamkeit, wenn Leute denn liiert sind. Und wir nehmen das alle so für gegeben hin, aber diese Entwicklung ist eigentlich noch relativ jung. Das finde ich ganz interessant. Also bis ins 19. Jahrhundert hatte man gar nicht dieses klassische Schlafzimmer und auch das gemeinsame Schlafzimmer, weil die meisten Leute einfach kein Geld hatten für einen extra Raum nur zum Schlafen. Und auch zum Beispiel die englische sowjetische Oberschicht. Für die wäre es undenkbar gewesen, dass Mann und Gattin im selben Raum nächtigen. Also die haben dann getrennt geschlafen und dann auch ja bis ins 20. Jahrhundert hinein konnten sich viele Leute das noch gar nicht leisten, ein Zimmer nur zum Schlafen zu reservieren. Und dann hat sich aber so dieser Mythos von der Zweierbeziehung, von der romantischen Liebe, der hat sich so stark verfestigt, dass es heute so ein bisschen fast so ist, als würden Leute zugeben, also wenn sie sagen, sie haben getrennte Schlafzimmer, sie haben eine polyamoröse Beziehung. Alle sagen dann, ja, ja, klar, verstehen wir, ist ja sicher auch ganz praktisch, aber insgeheim denken sich dann doch viele, oh je, bei denen stimmt was nicht.
Ja, das ist tatsächlich also eine Erfahrung, die ich auch schon selber machen musste. Und vor allem, also was du beschreibst, dass es so ein Zwang ist, ich denke dann auch, jetzt muss ich zurück ins Schlafzimmer. Und zwar ganz schnell, weil sonst stimmt, also sonst ist es vielleicht eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dann stimmt was nicht. Und dabei ist es manchmal ganz angenehm, in einem anderen Zimmer zu schlafen. Einfach auch, weil man ja gut alleine schnarcht keiner.
Genau, so. Ja. Ja, das sind auch wirklich die häufigsten Gründe, soweit ich weiß und soweit ich das auch selber beurteilen kann, eben, dass sich eine Person massiv im Schlaf beeinträchtigt fühlt. Und deswegen sagen auch so Schlafforscher und Schlafforscherinnen, dass es tatsächlich eigentlich sehr gesund ist, wenn man getrennt schläft, dann schläft man besser. Aber besonders interessant finde ich dabei, dass Experimente gezeigt haben, dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen besser schlafen, wenn sie alleine schlafen, die Männer aber schlechter. Ja? Also das sollte uns vielleicht mal zu denken geben. Ja.
Kannst du das bestätigen, Avri?
Ich weiß es nicht. Ich bin, wenn ich darf, ein bisschen frech zu sein, aber warum das ist so wichtig, was der Umfeld sagt über unsere Schlafen? Warum das ist so in allgemein, dort auch gibt es an Regeln, weil das, ich finde das so ein persönlich und das kann man nicht in allgemein.
Naja,
schätzen,
ist oder? Unter Umständen ein Selbstläufer, weißt du? Ich erzähle Person A, mein Mann und ich, wir schlafen in getrennten Zimmern. Person A erzählt es Person B, die es jemandem Vierten erzählt, der, und alle denken so, oh Gott, jetzt ist diese Ehe im Eimer.
Aber warum für dich spielt so eine große Rolle, wenn das ist über deine Schlafen zu tun? Also ich meine wirklich, wir folgen irgendwie eine virtuelle Meinungen von anderen Leuten. Das sind,
naja, und eben diesem verfestigten Bild. Also
ja,
das Paar soll gefälligst zusammenschlafen.
Genau, also da würde ich dann auch nochmal einhaken und sagen, dass so, glaube ich, die allgemeine Meinung von Paartherapeuten schon ist, dass es Nähe braucht. Die sagen dann zwar auch, ja, wenn es gut tut, dann kann man sich trennen, aber es ist immer so vor diesem Hintergrund, da stimmt vielleicht was nicht. Ein Partner flieht vor dem anderen oder eine Partnerin flieht vor jemand anderem und da gehen eben so die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also Paartherapeuten gehen immer eher von einem Problem aus. SchlafforscherInnen sagen eben, es wäre durchaus gesund und heilsam. Und ich glaube, was uns dabei so umtreibt, ist eben die Angst, dass wir diesem Ideal von ständiger Nähe nicht genügen können. Das wollen wir zwar gar nicht immer, aber das impliziert so eine gewisse Kälte dem Partner gegenüber, die ja überhaupt nicht da sein muss. Weil wenn man ausgeschlafen ist, dann hat man sich vielleicht viel lieber oder wahrscheinlich sogar lieber, als wenn man immer leidet. Aber es gibt dieses ganz starke Bild, dass man sich eben nachts nah sein muss, dass man kuscheln muss, dass da so wahre Intimität entsteht, weil eben das Schlafzimmer der geheimnisvolle Ort des Miteinander des Pärchens ist.
Und dabei entsteht wahre Intimität beim gemeinsamen Zähneputzen, das weiß ja wohl jeder.
Und nicht beim gemeinsamen Schnarchen.
Genau, und hier kommt nämlich ein Zitat von meiner früheren Therapeutin. Und zwar sagte sie wörtlich, eine der besten Ehen, die ich kenne, führt ein Paar aus Berlin-Pankow. Sie treffen sich jeden Mittwoch.
Ich bin Constanze, ich bin Fotografin und wäre jetzt eigentlich in den USA gewesen. Dafür gibt es zum Glück den kleinen Platz neben meinem Haus, ein kleines Soziotop in der Nachbarschaft, wo Jung und Alt in der Regel zusammenkommen. Es gibt eine Tischtennisplatte, es gibt einen Basketballkorb und ich kann aus meiner Haustür raus, ich kann die Treppe runtergehen und ich kann dort morgens meinen Kaffee trinken. Teilweise von dem Ping-Pong davongetragen. Da ist es dann manchmal schön, mit der Zeitung oder dem Buch schon früher zu kommen, wenn noch keiner Tischtennis spielt und der Ort sich selbst ist. Die Tischtennisplatte wird unterschiedlich benutzt, also in stärkeren Isolationszeiten auch tatsächlich als Tisch, als Mittagstisch, wo Menschen mit To-Go sich dort kurz in die Sonne gesetzt haben. Es gibt auch zwei, drei Porträts an diesem Ort, die ich in der Zeit fotografiert habe, weil ich das wunderschön fand, tatsächlich über die Fotografie oder über die Kamera noch im Gespräch und in der Begegnung und im Augenkontakt mit Menschen zu sein. Und wie eben diese Tischtennisplatte umfunktioniert wurde, auch zu einem Fußballfeld oder Volleyball über die Tischtennisplatte. Also ich hatte das Gefühl, das ist wirklich mein Kuraufenthalt, eine Verlängerung meiner Einzimmerwohnung und dieses genau vor der Haustür wieder anfangen zu lauschen und Stadtraum zu betrachten.
Mein Gast heute bei Plus Eins ist Avri Levitan. Hi, schön, dass du noch da bist.
Danke.
Du bist Musiker und Vater. Und seit ich dich kennengelernt habe, neulich zufällig auf der Straße, bist du mir öfter mal im Kiez entgegengekommen. Wir haben nicht immer Hallo gesagt, aber immer ein Kind an der Hand, immer etwas in Eile. Und ich weiß, dass du ja als Musiker, als Musikprofessor hast du viel um die Ohren. Und wenn du aber über deine Kinder redest, klingst du wie eine Mutter. Also das heißt für mich, dass du dich da wirklich wahnsinnig reinhängst. Wie gelingt dir das, diesen Spagat hinzubekommen?
Erstmal, es ist ein das schönste Kompliment, weil ich weiß, was es bedeutet. Ja? Ich glaube, es stimmt, ich bin Musiker, ich bin auch relativ so oft im Reise und so. Und das klingt so natürlich ein bisschen schwierig mit Familie. Ich bin aber total in der Meinung, das kann man alles machen. Und bei mir, Vater und Mann eigentlich, das ist zwei Zustände, dass ich bin. Mann für meine Frau und mein Vater für meine beiden Kinder. Ich habe einen Sohn, er wird 11 und meine Tochter wird 3. Bald. Und ich glaube, der Vater, das Problem ist, dass viele Leute sehen das wie noch ein Job. Und ich glaube, das Vater ist ein Zustand, das ist eine Existenzsituation und der Job. Und ich bin sehr stolz auf meinen Job und ich bin sehr glücklich und ich schätze es, Musiker zu sein. Und ich will auch diese Glücklichkeit oder Stolz zu meine Kinder auch zeigen, das muss man nicht Entschuldigung sagen, wenn man eine Karriere hat. Weil das ist auch sehr wichtig, dass die das sehen. Aber die wissen, dass die sind immer Erste. Die wissen beide und auch meine Frau, das ist erstmal in der Familie, nicht erst, weil es ist mehr wichtig. Das ist erst, weil das ist der Zustand, das ist die Existenz und die Arbeit. Egal, wenn man einen Steuerberater oder einen Musiker, ja, mein Vater zum Beispiel, ein Steuerberater, er war eigentlich mehr beschäftigt als ich und er war weniger mit den Kindern, weil er ist ab 5 Uhr morgens bis 10 Uhr nachts so gearbeitet und bei uns natürlich gibt es Reisen, aber ich bin auch so frei, so spiele Solo und so weiter und ich organisiere meine Kalender nach meinen Kindeskalendern.
Okay, jetzt ist es ja aber so, wenn man diese Doppelbelastung hat, es fällt öfter mal was runter. Also ich war auch lange alleine mit meinen beiden Söhnen, sah die Wohnung einfach wirklich aus wie Sau. Es gab überdurchschnittlich häufig Döner zum Abendbrot, den habe ich auch nicht selber gemacht, den habe ich natürlich von der Bude geholt. Wer macht auch Döner selber? Und dann habe ich immer so gedacht, ja, wow, es fällt was runter. Ich krieg's nicht alles hin. Ist das bei dir auch so?
Siehst du, was heute passiert? Ne? Meine Frau ist gerade in Paris, weil sie macht ein Probe, sie ist auch Musikerin. Mein Sohn sollte mitkommen, aber plötzlich die Lehrerin hat gesagt, er muss noch in der Schule bleiben. Ich bin allein, meine Tochter sollte zum Kita, aber sie ist mit Husten in der Nacht, dann sollte ich zum Hause. Ich musste jetzt einen Babysitter in der letzten Minute. Das schaffen wir, das alles. Das ist so, wenn man das sieht, das ohne Panik, das schafft man alles. Und mit Essen, muss man das planen und ja, ich meine,
also gibt es jetzt bei dir Döner oder nicht?
Bei mir
oder
Döner.
Hummus wahrscheinlich.
Sehr selten. Ich meine, ich bin meine Frau, sie ist Vegetarierin. Okay. Und wir essen relativ sehr, sehr selten Fleisch. Aber ja, wir kochen eigentlich zu Hause und wir essen auch draußen. Aber vielleicht nicht direkt Döner, aber. Aber das muss auch nicht, genau, diese schlechte Gewissen muss, das finde ich sehr gefährlich.
Ja. Das ist natürlich auch sehr gefährlich. Also ich bin mit 21 Mutter geworden und schon wenige Tage nach der Geburt von meinem ersten Kind, da habe ich mich in der Nacht weggedreht von ihm. Ich habe ihm den Rücken zugedreht im Bett und habe gedacht, oh verdammt, jetzt bin ich eine ganz miese Mutter. Und schon habe ich mich sehr schuldig gefühlt. Ich erzähle diese Geschichte oft, weil das so tief reinging für mich. Und seit dem Tag ist es eigentlich so, dass ich denke, du machst es nicht richtig. Es ist immer zu wenig, egal Also entweder bei der Arbeit oder im Haushalt oder mit den Kindern oder in der Liebe. Irgendwas ist immer...
Ich glaube, wir müssen das, wenn wir das akzeptieren, dass wir können nicht perfekt sein. Wir können das nicht. Das gibt es keine Perfektion. Auch nicht in Musik und nicht in allen. Wir sind Menschen. Wir sind so ein Tier, so eine Primate. Das können wir nicht perfekt machen. Und dann, wenn man das akzeptiert, versuchen wir das am besten zu machen. Aber Schuld, finde ich, das ist nur ein Verlust für alle, für die Kinder, für die Eltern. Schuld ist allgemein ein schlechter Virus, vielleicht noch schlimmer als Corona.
Ja. Ja, da möchte ich dir recht geben. Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort für hierhin. Schuld ist ein mieser Virus, vielleicht noch schlimmer als Corona. Ja, ich möchte sehr herzlich Dörte Fiedler begrüßen. Dörte, schön, dass du da bist.
Hallo.
Das ist Avri, Dörte, Avri.
Hallo, Dörte.
Wir haben ja, wie in jeder Woche, eine Geschichte mit Tiefgang, eine, für die wir uns Zeit nehmen. In der Geschichte heute geht es um Identität, es geht um Körper und um ein Rätsel, das ein Mann ein halbes Leben lang mit sich herumgetragen hat. Von wem handelt diese Geschichte heute, Dörte?
Ja, die Geschichte handelt von einem Mann, der per Namen erstmal anonym bleiben möchte gern. Deswegen habe ich mich mit ihm geeinigt, dass wir ihn Herr P. nennen. Und ich habe ihn vor 5 Jahren das erste Mal getroffen. Und am Anfang unseres Gesprächs habe ich ihn gebeten, sich erst mal selber vorzustellen, kurz.
Die Frage, wer bin ich, die stellt man sich sehr oft, ist aber mit den Antworten sich selbst sogar gegenüber vorsichtig. Ich glaube selber, dass ich unauffällig bin, normale Körpergröße, die Jahre ungefähr 60 Jahre alt, sind an mir nicht spurlos vorübergegangen, wirke aber etwas jünger.
Ja, genau. Also das ist Herr P. Er kommt ursprünglich aus Süddeutschland, lebt jetzt in Norddeutschland und arbeitet in einem sozialen Beruf, kann man so sagen. Und er lebt alleine. Und wie man ja kurz gehört hat, als ich ihn gefragt habe, sich selbst zu beschreiben, macht er das erstmal über, er beschreibt erstmal sein Äußeres und nicht, wie er ist oder was seine Eigenschaften sind. Und darum geht es auch ein bisschen in seiner Geschichte oder in dieser Geschichte. Um das Äußerliche und das Innerliche und eben um die Diskrepanz, die manchmal da entstehen kann. Weil, ich hole ein kleines bisschen aus, es ist nämlich so, diese Geschichte geht sehr um die Körper und um unseren Körper, um das, was wir als unseren Körper akzeptieren und einfach als Einheit so voraussetzen, den wir nutzen und beleben und mit ihm leben und so weiter. Und für uns sind sozusagen alle einzelnen Körperteile ergeben unseren uniformen Körper. Davon gehen wir aus. Zudem sagen wir, das bin ich und das macht unser sogenannt neurologisch gesundes Gehirn. Aber das ist halt nicht für alle Leute so und bei Herrn P. ist das eben nicht so. Und da ist es eben so, dass man könnte ja denken, wenn sich was nicht vollständig anfühlt oder so, dass was fehlt, aber im Fall von Herrn P. ist was zu viel.
Schon als Kind habe ich gemerkt, irgendwas stimmt von innen her nicht. Und zwar habe ich gemerkt, irgendwas ist mit den Beinen. Irgendwas stimmt mit meinen Beinen nicht.
Genau, also wir hören ihn jetzt
was
immer nur so.
Was könnte das sein?
Ja, das klingt alles so, weil die Töne so kurz sind. Wenn man ihn jetzt nur so kurz gehört hat, klingt das wirklich alles sehr rätselhaft. Aber das entspricht irgendwie auch ein bisschen der Geschichte. Also es ist so ein Stück für Stück und ein großes Rätsel. Und das, deswegen greife ich jetzt mal voraus und erkläre kurz ein bisschen, was man jetzt sozusagen hören wird auch noch, ein bisschen genauer. Herr P. leidet unter was man heute Body Integrity Dysphoria nennt, kurz BID. Und er wächst eben mit dem Gefühl auf, was man schon ein bisschen gehört hat, dass was nicht mit ihm stimmt und dass das mit den Beinen zu tun hat. Das ist erstmal ein ganz vages, grobes, aber unangenehmes Gefühl. Und BID, also Body Integrity Dysphoria, das ist eine Bezeichnung für ein Phänomen, für eine Krankheit, für ein Leiden, wo die Betroffenen das Gefühl haben, dass Gliedmaße ihres Körpers nicht zu ihnen gehören. Also voll funktionsfähige Gliedmaßen, die ganz normal benutzt werden können, fühlen sich für sie an wie Fremdkörper. Und das ist was, was auch in anderen Zusammenhängen manchmal vorkommt, also bei Schlaganfällen oder so. Aber in diesem Fall ist es was, was sich sozusagen nicht wieder auflöst, sondern was einfach bestehen bleibt. Dieses Leiden, was daraus entsteht, verursacht bei den Betroffenen das Bedürfnis, diese Gliedmaßen unter Umständen loswerden zu wollen, also Amputationswünsche zu entwickeln. Und damit kann man natürlich nicht besonders gut leben.
Und das aber, während er seine Beine schon auch benutzt. Also ja, die funktionieren und arbeiten mit ihm zusammen. Und ja, er mag sie nur nicht dabei haben, weil sich das zu viel anfühlt, oder?
Ja, also ich glaube, das ist noch nicht mal eine Frage von mögen oder nicht mögen. Es geht gar nicht so sehr um Akzeptanz oder so, sondern wirklich um, ich glaube, das ist wirklich sehr schwer, sich das vorzustellen. Das fühlt sich wie ein Fremdkörper an. Also es ist einfach wie, als gehört es nicht zu ihm einfach. Als wäre es einfach nicht Teil von ihm. Es fühlt sich immer störend an. Und er sieht natürlich dieses Paradox darüber im Klaren, weil das ist ja was quasi in unserem allgemeinen Verständnis von Körper nicht vorkommen darf, dass jemand, der 4 gesunde Glieder hat, davon 2 als nicht zu sich gehörig empfindet. Dass er jetzt darüber sprechen kann, dass er heute und dass er mit mir vor eben 5 Jahren ganz offen darüber gesprochen hat, bis er dahin gekommen ist, ist eben ein sehr, sehr langer Weg. Und es geht halt irgendwie in dieser Geschichte deswegen auch um letztlich Selbstfindung und Selbstbestimmung und auch ein bisschen darum, was wir als normal empfinden und wie man damit leben muss, wenn man da die ganze Zeit aneckt und das irgendwie für sich nicht in Anspruch nehmen kann, so selbstverständlich.
Wo fängt diese Geschichte an?
Ja, schwierig zu sagen, aber im Fall von Herrn P. sehr früh. Und das gehört irgendwie auch zu diesem Krankheitsbild wohl. Und zwar hat er mir von einer sehr frühen Kindheitserinnerung erzählt, eine Beobachtung, die er gemacht hat und die ihn damals ganz doll fasziniert hat und gleichzeitig verstört hat.
Das war eine Geschäftsfrau auf der anderen Straßenseite, die jeden Morgen ihren Laden aufgeschlossen hat und die eine Beinschiene wegen Kinderlähmung trug. Und irgendwo habe ich diese Frau gesagt, wie geht es dir, was mag da sein? Und habe aber selber gemerkt, irgendwas, die hat etwas, was irgendwie in meinem Leben eine Rolle spielt. Aber mehr konnte ich auch nicht sagen.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich 6 Jahre alt. Und ich habe mindestens 1-2 Jahre diese Frau immer wieder beobachtet vom Kinderzimmer aus, habe mich aber gar nicht getraut, irgendwas zu fragen.
Er beobachtet diese Dame, die da ihren Laden aufschließt, und er spürt eine Faszination und gleichzeitig aber auch das Gefühl von Tabu. Also es ist ihm sofort klar, dass es betrifft ihn und es ist was irgendwie verboten ist, worüber er nicht sprechen kann, was sozusagen nicht einfach eine Frage sein kann, die man seinen Eltern stellt oder so. Und er fängt dann an, als Kind zu experimentieren. Also er macht solche Dinge im Spiel, dass er solche Sandeimer an die Füße bindet oder sozusagen so ganz tief mit den Füßen in Sandeimer reingeht und dann mit denen läuft.
Ich habe einen ziemlich Sandeimer-Verschleiß gehabt. Dann war ich in einem Internat gewesen, habe mich da sehr wohl gefühlt. Aber in diesem Internat habe ich dann zum ersten Mal mir Beinschienen aus Notenständern gebaut. Jeweils 2 Notenständer mit der Schraube zusammen verbunden und mit Gürteln am Bein festgemacht.
Aber das war im Spiel, das ist zum Spiel entstanden.
Das war spielerisch noch gewesen, aber schon abgeschlossen, niemanden gezeigt, niemanden darüber geredet. Es war irritierend für mich, ich habe immer etwas an den Beinen gebraucht, dass die Beine umschlossen gewesen sind.
Man hört es ja auch ein bisschen, das ist alles sehr vage und dieser Zustand, diese Vagheit hat irgendwie lange angehalten. Und trotzdem ist es so, dass das von Anfang an dieses Rätsel, was ihn da irgendwie innerlich beschäftigt, seinen Lebensweg und seine Entscheidungen halt auch beeinflusst.
Und in welchem Jahrzehnt sind wir da jetzt ungefähr, als er so klein war? Also
wenn wir mal zurückrechnen, gar nicht so einfach. Also dann sind wir so in den 60ern oder so.
Ja. Also jetzt einfach auch wahrscheinlich keine Zeit, in der man oder zu wem hätte man gehen sollen, ja, und zu sagen, ich fühle irgendwas ist nicht richtig hier mit den Beinen.
Ja, klar, aber ich glaube auch überhaupt die Worte dafür zu finden. Ich denke so, wie er das jetzt im Nachhinein beschreibt, das ist einfach so ein langer Weg gewesen, den er da schon durchlaufen hat. Jetzt ist er irgendwie Mitte 60, Das ist natürlich jetzt auch schon mehrfach übererzählt worden. Ich weiß nicht, ich glaube, das kann man sich vielleicht nur versuchen vorzustellen, wie das so ist, wenn man als Kind für Dinge keine Worte hat und einfach gar nicht wüsste, welche Worte man überhaupt wählen sollte. Also, und er muss das ja als Erwachsener im Rückblick schon immer noch so ausdrücken, von komischem Körpergefühl zu reden oder so. Aber als Kind ist es ja noch komplizierter. Was will man denn da sagen? Er wächst in Würzburg auf, wächst auf in zwei kirchlichen Internaten, geht er zur Schule und sagt, die Schule war ein totales Fiasko für ihn. Er war ein ganz unkonzentriertes Kind. Ein sehr unruhiges Kind, dann erlernt er erstmal einen Beruf, wird Landschaftsgärtner, das befriedigt ihn nicht, dann macht er Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und er greift dann einen Beruf, der ihm sehr am Herzen liegt. Er möchte, dass der Beruf jetzt nicht direkt genannt wird, deswegen mache ich das jetzt nicht, aber es ist eben ein Beruf, ein sozialer Beruf, wo er sich um andere Menschen kümmern kann und das macht er total gewissenhaft und sehr leidenschaftlich. Und zu diesem Zeitpunkt, also so Mitte, Ende 20 dann, ist ihm eben klar, dass er mit diesem Rätsel, was er hat, wohl keine eigene Familie gründen wird.
Ich habe dann für mich eben den Entschluss gefasst, dass ich mit diesem, was mich da bewegt und was ich nicht einordnen konnte, wollte ich mich nicht anderen ausliefern. Deswegen habe ich dann relativ früh gelernt, allein zu leben.
Er hat dann ganz früh einen großen Teil seiner Energie in die Arbeit gesteckt und die wird in gewisser Weise auch ein Familienersatz. Und parallel geht das aber nicht weg. Also das Problem, was er hat, das Gefühl, dieses Rätsel, dieses Geheimnis, was er da spürt in sich, diese Inkongruenz, so hat er das genannt, und was er sich eben nicht traut, irgendwem zu einfach mal anzusprechen, jemandem gegenüber. Und er sucht eben nach Lösungen für diesen Wunsch, seine Beine loszuwerden letztlich oder sich einfach besser zu fühlen, sich irgendwie vollständig mit sich selbst im Reinen zu fühlen. Und er beginnt dann, nachdem er diese erste Episode mit den Notenständern im Internat gemacht hat, er beginnt sich also immer ausgeklügeltere Hilfsmittel zu besorgen, die irgendwie ihm dieses Gefühl der Beine wegnehmen sollen und besorgt sich dann über so zweite Handportale Orthesen, die er sich um die Beine schnallt, sodass er die weniger spüren muss. Also Orthesen sind jetzt keine Prothesen, sondern das sind praktisch medizinische Hilfsmittel, die eigentlich zur Stabilisierung und Entlastung, so zur Ruhigstellung gedacht sind. Und Die machen quasi, dass das jeweilige Gliedmaß oder was auch immer man damit irgendwie stabilisieren will, nicht mehr selber agieren muss. Und das besorgt er sich, aber eigentlich müssen die angepasst werden auf den jeweiligen Körper. Und das geht nicht, weil er besorgt die sich ja zweite Hand und traut sich natürlich nicht, zu jemandem zu gehen, der sowas professionell machen könnte für ihn.
Ich wollte wissen, wie ist das ohne Beine? Und mit Notenständer zusammenbinden, mit Gürteln, das gibt also richtig Druckstellen. Das hält man nicht lange aus, wenn das Bein hochgebunden ist. Aber irgendwie habe ich gemerkt, hoppla, dieses Gefühl ist stimmig. Und das war mir aber gleichzeitig unheimlich. Da war eine große Angst da. Was ist mit dir los? Und dass dieser Wunsch, diese Sehnsucht immer stärker wurde, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte. Wenn ich mit diesen Orthesen gelebt habe, dass es mir dann gut ging, dass ich auch gut arbeiten konnte. Das war der Beginn eines Doppellebens. Das war das große Geheimnis, dass es bloß niemand erfährt.
Ja, und Doppelleben heißt in dem Fall, dass er praktisch diese Hilfsmittel, die er sich besorgt hat, anzieht, immer dann, wenn er im Urlaub ist zum Beispiel oder wenn er in seiner Freizeit, wenn es seine Zeit zulässt, mal 100 Kilometer wegfährt und dann in einer anderen Stadt, wo ihn niemand kennt, mit diesen Orthesen und Krücken rumläuft und sich damit irgendwie Entspannung verschafft. Und das Gefühl, dass er selbst ist sozusagen.
Ich finde tatsächlich, dass das Erschütterndste daran ist diese Isolation, in die jemand sich begibt, der für sich entschließt, er kann das nicht mit anderen Leuten teilen. Keiner auf der Welt offenbar ist dazu geeignet, dieses Geheimnis irgendwie mit ihm gemeinsam zu haben. Das könnte ich mir vorstellen, ist das Schlimmste daran.
Ist es, glaube ich, auch. Also die Sprachlosigkeit, ne, in die einen das bringt, oder die Scham, wenn man sozusagen so ein Doppelleben hat, was bedeutet, man macht was man selber, wofür man sich selber total schämt, und trotzdem ist dieser Zustand der einzige, in dem man sich wohlfühlt mit sich. Ja? Und dafür gibt es von der Forschung, also das ist alles ihm natürlich damals nicht bekannt, aber es gibt Forschung zu BID, und dieses praktisch Vorgeben, etwas zu sein, jemand zu sein, das nennen die Pretenden, also einfach ganz einfach aus dem Englischen, aber also die benutzen das Wort für diese Tätigkeit, wenn sie irgendwo hinfahren und sich das Bein hochbinden und praktisch so tun, als wären sie jemand, der körperbehindert ist und dieses Bein nicht hat. Sie pretenden praktisch, und das nimmt einen großen Teil auch, ich stelle mir vor, so Organisationszeit in Anspruch, überhaupt diese Momente für sich zu schaffen, wo man das machen kann. Und gleichzeitig ist es halt wahnsinnig angstbesetzt, einfach davor entdeckt zu werden. Und man lässt sich sozusagen immer in dem einen Leben nicht anmerken, dass irgendwas schräg ist, und arbeitet ganz viel. Und innerlich sieht es aber echt anders aus.
Ich war nervlich sehr angespannt. Ich konnte das Arbeitspensum so nicht mehr bewältigen. Wenn man dann persönlich noch ganz starken Druck dabei hat, dann zerreißt es einen irgendwann mal. Ich wollte für andere Menschen da sein, habe aber gemerkt, ich habe selber auch die Zeit gebraucht dann. Es hat mich dann innerlich immer mehr zerrissen. Ich hatte ja Angst gehabt, ob das irgendeine Form von Schizophrenie ist.
Warum Schizophrenie?
Ja, dass man gespalten ist in dem Körperempfinden. Dass sich das da drauf auswirkt und dass, ob das vielleicht der Beginn einer aufkommenden Schizophrenie ist, die dann letztlich in Umnachtung endet.
Also jetzt an der Stelle der Geschichte ist er etwa knapp 50. Und genau, Herr P. hat also jahrzehntelang mit einem Gefühl von Zerrissenheit und mit eben dieser Angst vor Entdeckung gelebt und stürzt sich in die Arbeit, praktisch eigentlich, um das auch ein bisschen zu verdrängen. Eine 80-Stunden-Woche war ganz normal für ihn, hat er mir erzählt. Und es gibt halt einen Punkt, wo sein Hausarzt ihn warnt und sagt, also wenn Sie so weitermachen, dann arbeiten Sie direkt auf einen Herzinfarkt zu. Das endet dann damit, dass er mit knapp 50 in die Klinik kommt mit der Diagnose Burnout. Und in dieser Klinik, das ist ungefähr 2003, das ist für ihn ein sehr angenehmes Klima und irgendwie eine vertrauensvolle Atmosphäre, die ihn plötzlich dazu bringt, sich ein bisschen zu öffnen. Und da passiert eben vorher auch noch was Entscheidendes, was eigentlich erst ein kleiner Moment dort während des Aufenthalts ist, dann aber plötzlich wichtig wird und so einen kleinen Stöpsel löst. Und zwar beginnt es damit, dass ein Therapeut vor Ort ihn bittet, zu töpfern. Und zwar soll er einen Menschen töpfern, sich selbst soll er töpfern, und zwar mit verbundenen Augen.
Ich musste also diesen Menschen wirklich von innen heraus erfühlen und habe ihn dann getöpfert. Und als ich dann die Augenbinde abgenommen bekommen habe, war ich ganz erstaunt, wie lang die Beine gewesen sind. Die Proportionen des restlichen Körpers waren gut getroffen, aber die Beine waren elendlange.
Ja, also für uns klingt das jetzt alles so logisch, ne? Irgendwie, es passt so ins Bild, aber für die Situation, in der er da war in der Klinik, ist es plötzlich was er sich nicht erklären kann. Und der Therapeut ist auch irgendwie irritiert, aber über diese Irritation und das Konkrete, was mit den Händen gemacht haben, kommen die beiden ins Gespräch. Und es ist eigentlich das erste Mal, dass er in dieser Situation dann gegenüber einem Therapeuten über dieses komische Körpergefühl spricht. Und er erzählt ihm auch von den Orthesen, die er in der Tasche die ganze Zeit in seinem Auto draußen liegen hat.
Dann hat er mal Pause entstanden und dann sagte er, ja, wenn es Ihnen gut tut, dann machen Sie es. Ich weiß, dass ich prompt anschließend nach diesem Gespräch mich ins Auto gesetzt habe, ein Stück raus in die Landschaft gefahren bin, Orthesen angezogen habe und stand dann am Bahndamm, hab Züge geguckt.
Das war sozusagen eigentlich das erste Mal so eine Erleichterung von außen, dass jemand ihnen einfach gesagt hat, machen Sie das doch einfach.
Ja.
Also es gab vorher nie eine Situation, dass sie sich getraut hätten zu sagen, ich brauche das, irgendwie tut mir das gut, ich kann das aber nicht erklären und ich schäme mich.
Ja, so war's. Ich habe Jahrzehnte nicht darüber geredet.
Also er hat das erste Mal erlaubt bekommen.
Genau, das ist ja auch irgendwie interessant, ne? Dass man, wenn man in so einer Isolation lebt mit sowas, wie heilsam das sein kann, wenn einfach jemand so stigmafrei einem sagt, machen Sie das doch einfach. Das ist doch eigentlich okay. Sie tun ja mit niemandem was an damit. Ist doch in Ordnung. Machen Sie das.
Ja, und dieser kleine Moment, nehme ich mal dann an, ändert wirklich alles, weil in dem Moment, ja, auch wenn man ein schlimmes Geheimnis mit einem Menschen teilt, wiegt es auf einmal nur noch die Hälfte, so habe ich mal gehört. Und so wird es für ihn vielleicht auch gewesen sein.
Na, auf jeden Fall stößt es, glaube ich, was an. Also er ist ja da schon irgendwie etwa 50. Also er hat ja schon wirklich lange Zeit mit diesem Problem gelebt. Und dass das gemacht zu haben, es erstens jemandem gestanden zu haben und dass nichts passiert ist, dass niemand ihn ausgelacht, niemand ihn für verrückt erklärt hat und so weiter. Und noch dazu in dem medizinischen, quasi medizinischen Umfeld, das ist natürlich eine riesige Befreiung. Aber bis dann wirklich ein Wendepunkt kommt, nochmal eine andere Art Wendepunkt, das dauert dann immer noch 5 Jahre und er kommt erstmal wieder in so einen Strudel rein von Arbeiten, pretenden, also irgendwo hinfahren und die Krücken mitnehmen und die Orthesen anziehen und der Heimlichkeit. Also das geht nicht so richtig von alleine weg. Es geht dann halt weiter, dass er eines Abends, so stelle ich mir das vor, er hat das so ein bisschen beschrieben, vorm Rechner sitzt und irgendwie nach Antworten sucht, weil natürlich, wenn man irgendwie mit so einem Problem lebt, dann fängt man an, irgendwie zu forschen auch, was das sein könnte. Und gibt dann sowas ein wie Körpergefühl, vielleicht auch Amputation oder Diskrepanz. So genau wusste er das mir nicht mehr zu sagen, wie das gewesen ist. Und er stößt dann im Netz auf ein Forum und dort auf einen Text.
Was die Person geschrieben hat, das könnte von mir selbst stammen. Ich bin damals in Tränen ausgebrochen, weil hier wurde der Nagel auf den Kopf getroffen. Endlich, das Kind hat einen Namen. Ich weiß jetzt, was ich habe.
Es geht halt in ganz kleinen Schritten. Er sagt jetzt an der Stelle, das Kind hat einen Namen, aber erstmal wusste er den konkreten Namen noch gar nicht. Das Einzige, was er sozusagen erfahren hat, war, dass es andere Leute gibt, die offensichtlich dasselbe schräge Problem haben und dass er damit nicht alleine ist. Und das weiß man ja jetzt schon aus vielen anderen Situationen, dass das natürlich irgendwie immer ein Riesenschritt ist. Also wenn man rauskommt aus einer jahrelangen Einsamkeit und irgendwo Dinge teilen kann und auch so praktische Dinge teilen kann. Also er kommt dann über diese Foren auch an Personen, die sich praktisch Tipps geben, wie man eigentlich damit umgehen kann, dieses Gefühl loszuwerden und jetzt mal jenseits von Amputationen. Also, und da trifft er jemanden, der ihm einen Orthopädietechniker vermittelt, der sozusagen ihm das erste Mal in seinem Leben Orthesen anfertigt, die genau auf ihn angepasst sind.
Also man muss ja wirklich mal sagen, das Internet bringt ja bekanntermaßen nicht das Beste in den Menschen hervor. Aber an so einer Stelle, wenn es einem möglich ist, Kontakt zu machen, der alles ändert, finde ich mal eine gute Stelle zu sagen, danke Internet.
Das finde ich echt auch. Also es ist wirklich nicht das erste Mal, dass mir sowas begegnet ist, dass ich gemerkt habe, dass mit Aufkommen des Internets also plötzlich sich ein Raum geöffnet hat, wo man erstmal im Anonymen auf die Suche nach was gehen kann und unter Umständen wirklich für alles irgendwen findet, der sagt, ey, das kenne ich. Und dass das tatsächlich verbindend ist, ja?
Ja.
Also und wirklich einen riesen Raum aufmacht. Und das ist eben genau auch so bei ihm. Es ist wirklich ein riesiger Meilenstein. Und er kommt dann halt, also dann geht für ihn wirklich eine neue Welle los. Er kriegt dann Tipps, er wird irgendwie weitergeleitet, er findet andere Foren. Und dann kommt er auch auf die Bezeichnung. Damals eben noch BIID oder auch Xenomelie hat man es damals auch noch genannt. Das kommt aus dem Griechischen, von Fremd und Glied ist das zusammengesetzt. Und er kommt dann, 2009 war das, also eigentlich alles noch nicht so lange her, muss man auch mal sehen, an eine Forschergruppe. Also er stößt auf eine Forschung, auf eine Studie, die in Frankfurt gemacht wird, wo zu BIID geforscht wird. Und weil er dann eben diesen Namen weiß, kommt er überhaupt darauf. Und richtet sich an die oder nimmt da Kontakt auf?
Dann habe ich mit den Forscherinnen gesprochen. Die haben dann ein FMRT gemacht. Und ich weiß noch, wie ich gefragt habe, glauben Sie, dass ich BED habe? Dann haben die ganz überrascht geguckt und gesagt, ja, sind Sie noch im Zweifel? Und dann habe ich gesagt, ja, ich war mir nicht sicher gewesen, aber jetzt bin ich an der Stelle. Ist es BED oder ist es keins? Und dann sagen die, das ist BED. Damit war ein ganz wichtiger Schritt für mich erstmal erreicht.
Ja, jetzt hat das Kind einen Namen.
Genau.
Wenn noch einen komischen.
Ja, da hat es einen Namen und das ist ja auch irgendwie so eine interessante Wendung, dass sobald die Dinge nicht mehr namenlos sind, sie auch irgendwie ihren Schrecken verlieren, ja. Das ist ja nicht wirklich so, dass es irgendwas geändert hätte an seinem Körpergefühl, aber plötzlich ist er in einem Rahmen, wo vielleicht eine Lösung sein könnte.
Naja, und er ist ja vor allem in einem Raum offenbar mit Leuten, die das kennen und normal finden. Und er kommt zur Tür rein und dann sagen die Leute, ach, da ist der HP, das ist unser BID-Patient.
Genau.
Und einfach das komplette Gegenteil von dieser furchtbaren Isolation, Scham und Schande, die er irgendwie sein ganzes Leben lang mit sich rumgetragen hat. Ist es da nicht dann langsam Zeit, aber auch mal das anderen mitzuteilen?
Ja, und das macht er dann. Er beschließt dann sozusagen, dass er nicht mehr in Unwahrheit leben will. Das hat er so gesagt. Für ihn ist das also wirklich ein Zustand von in Unwahrheit leben. Man muss schon wissen auch, dass er ein ziemlich religiöser Mensch ist. Es ist also auch noch eine Problematik, die er damit sich rumträgt.
Ich muss jetzt im Grunde genommen hier mich outen. Egal, was jetzt ist und wenn ich am Ende von irgendwelcher Sozialhilfe lebe. Aber ich bin viel zu sehr in der Sackgasse, dass ich so noch leben könnte. Mit dem Chef, der für mich zuständig ist, habe ich dann einen Termin ausgemacht und habe gesagt, und wenn das Firmendach runterfällt, weil der Mann explodiert, mit der Wahrheit zu leben, ist für mich jetzt wichtiger. Und wenn ich rausfliege und irgendwie halt mein Leben fristen muss.
Also er beschließt sozusagen, mit seinem Arbeitgeber zu sprechen, der eben für ihn eine ganz große, wichtige Bedeutung hat. Ja, also das ist quasi ein bisschen mehr als sein Arbeitgeber, weil es ja, ja die Arbeit so ein zentraler, wichtiger Punkt in seinem Leben ist. Und er erzählt eben diesem Vorgesetzten alles, was er jetzt weiß, sozusagen über die Forschung und auch über seine Kindheit und wie lange das eigentlich schon geht. Und der sitzt da ganz geduldig und schenkt immer Kaffee nach und hört ihm zu.
Er hat mich dann gefragt, Sie haben sich sicher viele Gedanken gemacht, was Sie jetzt tun könnten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, dass ich eine Ortsveränderung vornehmen möchte. Ich muss es ja der Familie erklären, ich muss es dem Freundeskreis erklären. Und dann ist es gut, erst mal hier aus der Gegend wegzugehen. Und dann sagt er, ja, das können wir machen, wenn Sie Hilfe brauchen, wir helfen gerne. Und wenn Sie dann beruflich wieder arbeiten können, dann sagen Sie Bescheid. Und das wurde wirklich in 0, nix geregelt.
Toll.
Ja, nach mehr als 50 Jahren, ja, von Doppelleben und Scham und Angst ist dann die Lösung in dem Fall, also einfach ein Outing, viel einfacher und Akzeptanz und Verständnis sind so möglich für ihn. Und man merkt ja auch an seiner Wortwahl, wie, also dass er von einem Weltuntergang ausgegangen ist eigentlich, dass das passieren könnte. Ja,
naja, klar, das hat er aber auch sein Leben lang Zeit zu wachsen in ihm, diese Furcht und wirklich zu einem Monster anzuschwellen.
Genau, also Herr P. beschließt dann einen Neustart, also praktisch über Nacht mit diesem Outing, dass er eben einen Ortswechsel macht und er zieht in den anderen Teil, also vom Süden Deutschlands in den Norden Deutschlands und weiht nach und nach alle ihm wichtigen Menschen ein. Also seine Familie, seine Geschwister, seine Freunde und macht so eine Art Sabbatical, ein kurzes mehr oder weniger. Er nimmt eine Auszeit, macht einen Umzug und dort, wo er dann neu anfängt, beginnt er eben ein Leben in Orthesen, weil das sozusagen der Zustand ist, der für ihn erträglich ist.
Der Wunsch, der dahinter stand, war, dass diese Sehnsucht der Körperidentität, das kann ich jetzt heute sagen, dass das der Wunsch gewesen ist. Das Innere und das Äußere haben nicht übereingestimmt. Und durch die Orthesen ist das ganze Gefühl in den Beinen weg. Ich habe im Grunde genommen das Gefühl, ich könnte Ihnen jetzt gar nicht sagen unter dem Tisch, wo die Beine genau stehen, die Füße genau stehen.
Das können Sie jetzt gar nicht
sagen? Kann ich gar nicht sagen, weil für mich der ganze Körper ab den Beinen wie ein Fleischklumpen ist. Das ist das Gefühl. Diese Drang, ein Glied entfernen zu lassen, ist jetzt aufgehoben durch die Orthesen. Manchen hilft es hilft nicht allen.
Ja, also gut, dass das mit den Orthesen so geklappt hat, weil ich dachte ja jetzt beim Zuhören, ja, meine Güte, er nimmt doch dem Mann halt seine Beine ab, wenn er das unbedingt will. Aber
ja,
ich sehe ein, dass das irgendwie die bessere Lösung ist.
Ja, das ist tatsächlich das ist echt eine schwierige Frage, ja. Da fängt es genau an, wenn man darüber diskutieren muss, was erlaubt ist und was nicht. Das ist einfach nicht erlaubt. Es darf sozusagen, du darfst nicht gesunde Gliedmaßen einfach so abschneiden, ja. Das ist rechtlich eine Grauzone.
Ja.
Aber tatsächlich, es gibt auch Fälle von Leuten, die das dann irgendwo unter sehr merkwürdigen Situationen.
Es gibt auch verschiedene Religionen, das macht das eigentlich schon. Die nehmen Teile von einem Körper.
Wie meinst du?
Jüdische, muslimische.
Ach so, meinst du jetzt bei der Beschneidung?
Ja.
Ja, gut.
Ja, gut. Warum darf man dort?
Naja, aber es ist im Grunde genommen wirklich immer eine Frage, was eine Normalität ist. Ne? Also was eine gesellschaftliche oder Normalität, was gesellschaftlich akzeptiert wird. Es ist ja auch nicht immer so gewesen, dass man bei transfühlenden Menschen das normal gefunden hat oder dass es irgendwie in Richtung Normalität geht, dass man die Möglichkeit hat, sich da auch operativ dem gefühlten Geschlecht anzupassen oder sowas. Ja, da sind wir jetzt ganz einen weiten Schritt gegangen, aber es gibt natürlich eine gewisse Verwandtschaft.
Ja,
wie kommt man im Kopf dahin, zu sagen, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. So. Für ihn, er ist quasi ins Reine gekommen. Er konnte sein Körpergefühl irgendwie kongruent machen, sage ich jetzt mal. Er konnte also das Äußere und das Innere irgendwie zum Übereinstimmen bringen durch die Orthesen. Es ist aber eben jetzt so, dass durch das Tragen der Orthesen sind seine Beine ganz schwer atrophiert und seine Muskeln haben sich so zurückgebildet, dass er mittlerweile im Rollstuhl sitzt, aber das stört ihn gar nicht.
Und gibt es was aus ihrem Fußgängerleben, nenne ich das mal, aus ihrem Leben sozusagen, bevor ihre Beine quasi jetzt auch gar nicht mehr nutzbar sind, was sie vermissen?
Nein. Ich würde gerne, ich habe mir mal Bilder angeguckt aus dem Urlaub, wo ich im Wallis gewesen bin und da an einem schmalen Weg, an einem Grat gelaufen bin. Solche Blicke vermisse ich natürlich.
Ja, das ist jetzt 5 Jahre her. Wie ging es denn weiter für Herrn P.?
Für ihn ging es im Grunde genommen erstmal positiv weiter. Er hat ja, wie wir schon gehört haben, eben irgendwie eine Lösung gefunden für sich und hat dann auch, weil er eben so einen langen Weg hatte und sich dann auch angefangen hat, so viel damit zu beschäftigen, ist er ein bisschen zum Dolmetscher auch für dieses Phänomen, für diese Krankheit gemacht und hat mit anderen Betroffenen und Wissenschaftlern zusammen, zum Beispiel, also eine dieser Tätigkeiten, die er da gemacht hat, hat 2013 einen Verein gegründet zur Förderung von Studien über Körperidentitätsstörungen, heißt es noch, in Zürich wurde das gegründet, dieser Verein. Weil es gibt halt so wenige Leute nur, die davon betroffen sind, von diesem Phänomen. Es gibt vielleicht weltweit ein paar Tausende, so als weiß man schwer, es kann man weiß es einfach nicht genau, dass eben Forschung dazu auch schlecht finanziert wird oder einfach gar nicht finanziert wird. Es ist schwierig, die finanziert zu bekommen. Und das ist also eine Sache, wo er sich bemüht, dass einfach mehr geforscht werden kann, dass irgendwie rausgefunden werden kann, was ist los und es vielleicht auch eine Möglichkeit geben kann, für andere, die jetzt nicht mit so einer Lösung wie den Orthesen klarkommen, irgendeine Form von Therapie zu finden. Und was dann auch noch weiterging, war auch ein Kampf um Anerkennung mit den Krankenkassen. Also das war sozusagen keine anerkannte Krankheit und unser Krankenkassensystem funktioniert ja leider so oder funktioniert eben so, dass wenn Leiden nicht als Krankheit offiziell eingestuft sind und in bestimmten Registern auftauchen, dann sind die Kassen nicht verpflichtet zu zahlen. Da müssen sie erstmal beweisen, dass das wirklich was ist, was sie, ja.
Das ist nicht nur ein Hobby, meinst du?
Ja, also das ist jetzt ganz böse gesprochen, aber das ja. Sozusagen, also das ist einfach so, in dieser absurden Situation leben wir. Also er bekommt dann Recht und die Krankenkasse muss Dinge übernehmen, Leistungen übernehmen. Und seit letztem Jahr ist BID als Krankheit eben auch ins ICD aufgenommen. So, und damit gibt es auch eine andere Forschungsgrundlage.
Und wie geht es ihm heute? Also hat er das mal bereut, die ganze Sache?
Nee. Nee, ich glaube, das kann man ganz klar beantworten. Er hat es nicht bereut. Es gibt so ganz interessant in diesem Zusammenhang etwas, es nennt sich die Feenfrage, also was Forscher dann immer gerne stellen bei so Phänomenen unklarer Herkunft, wo die sagen, stellen Sie sich vor, es kommt eine Fee und die erfüllt Ihnen einen Wunsch, würden Sie dann einfach wollen, dass Sie niemals dieses inkongruente Gefühl hätten oder dass die Beine weg sind oder was wäre der Wunsch, den Sie haben? Und darüber habe ich mit ihm lange gesprochen. Und am Ende kommt halt dabei raus, dass er das irgendwie nicht ganz klar beantworten kann, ob er sozusagen einfach leben wollen würde, ohne dass es diese Problematik in seinem Leben gibt, weil er natürlich durch diesen Leidensweg oder Lebensweg damit auch, das ist ja eine Identitätsformung genauso, ein Leben mit einem Leiden und auch das zu überwinden oder dem zu begegnen und sowas. Ne?
Das ist ja einfach ein sehr, sehr großer Teil von ihm.
Absolut, ja. Und das ist ihm natürlich auch klar. Und deswegen kann er das eben nicht ganz klar beantworten, weil er jetzt ja auch eine Lösung gefunden hat. Und dieser Weg macht ihn eben zu dem, der er ist. Und das ist natürlich nichts, was man so ganz schnell aufgeben wollen würde. Für Herrn P. hat sich es auf jeden Fall sozusagen zum Positiven gewendet. Er hat seinen inneren Frieden gemacht. Er hat das selber so benutzt, diesen Begriff, seinen inneren Frieden. Und auch wenn das paradox scheint, dass er jetzt mit einer Behinderung leben muss und leben will, aber für ihn ist es eben ein besseres Leben.
Und wie ist denn jetzt Ihr Leben als Rollstuhlfahrer?
Das macht mir gar nichts aus. Ich versuche selbstständig zu leben, so weit wie möglich, alles selber selbstständig zu machen. Ich leide jetzt unter der Situation nicht. Ich habe früher mehr gelitten darunter. Mhm. Und das merkt natürlich ja auch die Umgebung. In der Verwandtschaft hat jemand gesagt, was musst du früher eigentlich gelitten haben? Es ist für mich jetzt, obwohl es komplizierter geworden ist, einfacher geworden im Leben.
Ja, da sieht man mal wieder, wie wahnsinnig wertvoll das ist, in Akzeptanz mit sich selber zu leben. Also Herr B. nimmt hier solche Entbehrungen hin, wenn er dafür mit sich im Reinen sein kann. Das finde ich tatsächlich sehr faszinierend. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Dörte Fiedler, die diese wirklich aufreibende und krasse Geschichte heute uns erzählt hat. Und genau, wir haben jede Woche natürlich so eine Geschichte in unserem Podcast. Der erscheint freitags mit langen und kurzen Geschichten fürs Wochenende. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Studiogast bei Plus Eins ist nach wie vor Avril Levitan. Du bist klassischer Musiker. Du bist Solobratschist. Ja, verbessere mich, sobald ich jetzt irgendwas Verkehrtes sage.
Ja, kannst du sagen, was du willst.
Und, und weil ich weiß einfach so wenig über klassische Musik, über die Dynamik in Orchestern, aber auch in Kammerorchestern, also mehrere Musiker, weniger Musiker. Überhaupt, wie gehen Musiker in der klassischen Musik miteinander um? Aber ich weiß natürlich, es gibt ein paar Klischees und es gibt ein paar Stereotype. Du als Bratschist wirst Kummer gewohnt sein. Da gibt es ungefähr 150.000 miese Witze.
Ja, ich sage immer, ich kenne keine Witze über Bratschisten, das ist alles Wahrheit.
Ah ja. Warum ist der Bratschist nun ausgerechnet der, über den so viele Gags gemacht werden?
Ja, das, ich glaube, das liegt daran, so, weil das war so viele Jahre, es ist lange nicht mehr so, dass die Leute, das hat nicht so gut Geige gespielt, weil Geige und Bratschist sind ähnlich, ja, kann ja. Man die beide eigentlich Instrument spielen, wenn man will. Dass wenn der Musiker war nicht gut genug so Geige gespielt hat, sollte er das Bratschist wechseln.
Alles klar.
So also, einen Schritt runter. Ja.
Bist du nicht gut genug für die Violine, kriegst du eine Bratsche,
genau,
wenn du das nicht kriegst, kriegst
ja,
du Klanghölzer.
Ja, weil die Repertoire im Orchester besonders, das ist ein bisschen so weniger technische Herausforderung. Aber das ist nicht so genau und das ist noch einfach eine, ich versuche einen Witz, weil ich erzähle das immer auf Englisch und das kommt auch mit einem Soundeffekt, ich versuche die Soundeffekte zu machen. Und zwar diese Orchester hat eine Wunderspiegel, so eine Märchenspiegel gekauft. Ja. Also das ist ein Spiegel, dass wenn man lugt oder falsch sagen, das verschwindet der Mann. Und dann kommt der Konzertmeister. Der Konzertmeister ist der erste Geiger, Orchester, guckt auf den Spiegel und sagt: Ich denke, ich bin der beste Geiger der Welt und ich spiele dem Mendelssohn-Violinkonzert viel besser als Jascha Heifetz. Verschwindet. Kommt der erste Cellist, Solo-Cellist. Ja, ich denke, ich bin der beste Cellist der Welt und ich spiele die Dvořák-Cello-Konzerte viel besser als Rostropowitsch und pssst, verschwinden. Dann kommt Solo-Bratsche. Ja, steht, guck auf dem Spiegel und sagt, ich denke.
Oh nein! So blöd sind Bratschisten, dass die noch nicht
mehr
selber
denken. Ja, wir sind die netteste. Ja. Die klugeste, deswegen, ja. Die alle sind eifersüchtig und ja. das ist das Grund, das genau. Nee, das ist alles ein bisschen Quatsch und Genau. Er ist eigentlich Musiker und am Ende, das will ich sagen, das erst, die erste Musiker, wie ich das sehe, die sind sehr, wie ich kann sagen, sehr liberal und sehr advanced und sehr klug und tolerant. Weil du machst die ganze Zeit, den ganzen Tag dein Beruf ist Klang. Und genau, und dann verstehst du viele Dinge, das von unserer Welt, also das sind Quatsch und ja.
Ich finde, dass das eigentlich ein sehr schönes Schlusswort ist. Echte Musiker sind Leute, die sich natürlich auch einfach viel mit ihrer Materie beschäftigen und dann vielleicht auch nicht so große Diven sind, wie jetzt zum Beispiel die Opernsänger. Avri, mein Lieber, du bist mir wirklich hier ein gern gesehener Gast gewesen. Nun sieht es so aus, als wäre die Sendung jetzt zu Ende. Mann, ist die gut geworden. Ich fand's schön. Wie fandst du es?
Wunderbar.
Ja?
Ja, sehr interessant. Normalerweise rede ich nur über Musetika.
Ja, heute war tatsächlich mehr dabei. Dein Leben als Mann, Vater, Musiker und die ganzen anderen Sachen. Ja, ich sage mal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ende gut. Alles gut.